Deutschlandfunk Interview.
Noch stehen die Details der Kommissionsvorschläge nicht fest, aber absehbar ist, es werden gewaltige Summen sein, die Brüssel da zur Bekämpfung der Corona-Krise aufbieten will. Und fest steht auch, über das Wie der Finanzierungshilfen und die Höhe dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch erbittert gefeilscht werden. Denn am Ende müssen alle zustimmen, die 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament. Am Telefon ist jetzt der Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Das ist die größte Fraktion dort, Manfred Weber. Herr Weber, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Herr Weber, was erwarten Sie heute von der EU-Kommission, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Krise und deren Folgen geht?
Heute ist der Tag der Solidarität. Europa steht zusammen. Und wir haben ja jetzt Monate erlebt in der Krisenzeit, als Corona Europa hart getroffen hat, haben wir ja eher nationalen Egoismus erlebt, beim Maskenaustauschen sozusagen, bei der Unterstützung, bei der Krankenversorgung. Und heute, wie gesagt, ist das Signal der Solidarität. Wir halten zusammen. Die Stärkeren stärken die Schwächeren. Und wir wissen, dass wir es nur gemeinsam schaffen.
Mit der Solidarität ist es so eine Sache. Es gibt ja die sogenannten sparsamen Vier. Die haben sich auch schon zu Wort gemeldet und sagen, keine direkten Zuschüsse an die Länder. Es gibt den Vorschlag von Deutschland und Frankreich. Die sagen, wir befürworten Zuschüsse. Wie ist da Ihre Position?
Ich glaube, zunächst mal muss man das Wording der sparsamen Vier sich genau anschauen und zuhören. Und ich habe mich immer gefreut, als auch Sebastian Kurz beispielsweise zunächst von Solidarität gesprochen hat in seinen Äußerungen. Auch im Papier ist das verankert. Die verweigern sich nicht des Miteinanders, denn das notwendig ist auf dem Kontinent. Aber sie fragen natürlich, wie die Strukturen sind. Und über die Architektur kann man ja jetzt auch noch weiter diskutieren. Der Vorschlag wird heute kommen und dann wird der Rat Ende Juni darüber beraten. Wir im Parlament werden beraten. Es wird auch noch weitere Diskussionen geben. Logischerweise liegt es auf der Hand, dass es einen Kompromiss zwischen den Zuschüssen und eben den Krediten geben wird, dass es einen Mix geben wird, das heute auch die Kommission so vorschlagen wird. Und gibt beispielsweise Projekte, die ich mir wünschen würde. Ich möchte, dass wir mit dem Geld jetzt in die Zukunft investieren, dass wir Zukunftsprojekte machen. Beispielsweise ein europäisches 5G-Programm, dass wir 5G-Netzwerke in ganz Europa aufbauen. Das würde sofort einen europäischen digitalen Binnenmarkt schaffen und alle jungen Internetentwickler und App-Entwickler, die wir haben, würden sofort einen Riesenmarkt haben. Also wir würden Zukunft schaffen mit solchen Investitionen. Und wenn man das natürlich macht, wenn man also Funkmasten aufstellt, dann kann man das nicht über Loans machen. Über Kredite machen, sondern dann muss man das natürlich auch mit Zuschüssen machen. Also insofern wird es eine Mischung sein zwischen beiden Bereichen. Ich glaube, dass der Kompromiss gar nicht so weit weg ist mit gutem Willen. Und das Momentum, das jetzt jeder gefordert ist, einen Beitrag zu leisten, das ist offensichtlich da.
Aber was spricht denn eigentlich gegen Kredite jetzt, wenn man sagt, mit langen Laufzeiten, mit niedrigen Zinsen, auch das wäre ja unter dem Strich trotzdem ein Signal der Solidarität?
Natürlich, auch das ist ein Signal der Solidarität. Wir müssen jetzt überlegen, in welchen Bereichen welche Methode richtig ist, welcher Ansatz richtig ist. Für mich ist, wie gesagt, viel zentraler nicht die Frage, ob wir das über die Zuschüsse machen oder über die Kredite, sondern die zentrale Frage, für was verwenden wir das Geld? Und das ist eben bei uns Zukunft, Zukunft, Zukunft. Ich bin nicht bereit, dass wir die Gelder verwenden, um die Wahlversprechen von Podemos, vom kommunistischen Partei Podemos in Spanien zu finanzieren. Das müssen die schon selbst machen, wenn sie es den Leuten versprochen haben. Wir müssen jetzt Zukunft schaffen für die junge Generation. Wir lasten ja auch der nächsten Generation viel Geld auf, das muss man sehen. Ich freue mich grundsätzlich nicht darüber, wenn wir Schulden machen, aber angesichts der Lage, dass wir jetzt fast 10% Bruttoinlandsprodukt verlieren in diesem Jahr nach den Prognosen der EZB, sehe ich auch keine Alternative, als jetzt die europäische Wirtschaft aufzufangen.
Aber jetzt unabhängig mal davon, wofür dieses Geld verwendet wird, Fakt ist ja schon, dass die sparsamen Vier zum Beispiel sagen, man wolle keine Schuldenunion durch die Hintertür. Was ist an diesem Argument so verkehrt? Das war ja schließlich auch lange Zeit die Position von CDU und CSU im EU-Parlament.
Also was wir jetzt machen, ist definitiv nicht der alte Ansatz der Euro-Bonds oder der Corona-Bonds im neuen Gewande. Wir machen jetzt nicht die gemeinsamen Schulden auf europäischer Ebene, sondern die Mitgliedstaaten geben mit dem Eigenmittelbeschluss, der zum Haushalt der EU dazugehört, eben die Garantien mit ab, dass sie beim nächsten Haushalt die Zahlungen wieder zurückführen können, die wir jetzt auf den Märkten aufnehmen. Das heißt, jeder leistet einen Beitrag zum EU-Haushalt. Übrigens ist das für uns als Parlament zentral, weil wir natürlich natürlich dann die Gelder über das jährliche Budget, über den jährlichen Haushalt auch demokratisch kontrollieren. Jeder Gemeinderat stimmt über die Gemeindemittel ab und der Bundestag über die Bundesmittel, und so muss es auch auf europäischer Ebene sein, dass wir darüber abstimmen. Also insofern gehen wir einen klugen Mittelweg bei der Finanzierung jetzt der Krise. Aktuell können wir es aus den Steuereinnahmen weder national noch europäisch leisten, die Wirtschaft abzufedern. Deswegen müssen wir auf die Märkte gehen, aber finanziert wird es eben durch zukünftige Zusagen. Und ich möchte den Gedanken, Münchenberg, wenn Sie erlauben, nur aufgreifen, der im Vorbericht aufgetaucht ist, nämlich die Frage mit den Eigenmitteln. Ich weiß, dass das in Deutschland hochstrittig ist, ob wir in Europa Steuern erheben sollten oder nicht, aber man muss schon eines sehen, ich mache es an einem Beispiel fest, der große Gewinner der Krise ist Amazon, die im Digitalhandel jetzt große Gewinne haben. Und der Händler bei uns am Stadtplatz oder am Dorfplatz, das ist der große Verlierer. Und die großen, selbst die großen Länder sind heute technisch und operativ nicht mehr in der Lage, die Digitalkonzerne ordentlich zu besteuern, weil die nicht fassbar sind für viele Finanzämter. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, jetzt eine Digitalsteuer in Europa zu machen, die zu besteuern und das Geld der Gewinner aus der Krise zu verwenden, um die Schulden zu bezahlen.
Ist aber natürlich auch hoch umstritten, aber da wollen wir jetzt nicht noch tiefer gehen, weil das würde allein schon sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Lassen Sie mich nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, was Sie vorhin auch gesagt haben, die Kopplung jetzt zum Beispiel von Zuschüssen auch eine solide Haushaltsführung. Da ist ja, steht ja schon auch die Kritik im Raum, da ist Europa immer wieder dran gescheitert, einfach weil die nationale Souveränität da im Weg stand und es eben am Ende die Nationalstaaten sich dann über die Empfehlungen aus Brüssel zum Beispiel ja doch immer regelmäßig hinweggesetzt haben.
Da gibt es natürlich immer einen Streit zwischen nationaler Kompetenz und den Regeln, die sich die Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene gegeben haben. Aber ich würde jetzt über die letzten 10 Jahre seit der großen Eurokrise und nachdem wir dort auch die Regeln verändert haben, würde ich einen Schlussstrich drunter ziehen und würde sagen, dass Europa in diesen letzten 10 Jahren deutlich stabiler geworden ist, deutlich weniger auf die Zukunft bucht und mehr Eigenverantwortung übernimmt. Selbst Länder wie Italien waren in den letzten Jahren immer unter 3% Neuverschuldung, also hatten einen Haushalt, der die Regeln soweit im 3%-Bereich eingehalten hat. Also insofern sind wir da vorangekommen, aber ja, Solidarität geht nur, wenn wir auch Verantwortung übernehmen. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und deswegen ist die Überlegung zu sagen, wir wollen, dass diejenigen, die von den Geldern jetzt profitieren, auch ihren Beitrag leisten, zukunftsfähig zu werden, nationale Reformen umzusetzen, das sogenannte europäische Semester, das da dahinter steht, einfach ernst zu nehmen, das ist ein kluger Vorschlag.
Herr Weber, die Positionen sind konträr, auch die Osteuropäer müssen ja auch noch ins Boot geholt werden. Wie kann da ein Kompromiss gelingen? Manche befürchten ja, das geht am Ende nur mit Zugeständnissen, mit Entgegenkommen, zum Beispiel auch beim ja doch sehr wichtigen Thema Rechtsstaatlichkeit.
Das wird manche Länder in Mittelosteuropa nicht gefallen, aber es ist notwendig. Wir reden über viel Geld, das wir dem Steuerzahler jetzt auch zumuten. Und wenn wir dieses viele Geld jetzt ausgeben, dann erwarten die Bürger Europas, dass die Staaten im Inneren auch rechtsstaatliche Prinzipien umsetzen. Nehmen Sie die Pressefreiheit, dass garantiert ist, dass in allen Ländern die Verwendung der Gelder durch unabhängige Journalisten auch kontrolliert werden kann. Oder die Unabhängigkeit der Justiz, also fundamentales Prinzip. Das Entscheidende beim Rule of Law, bei dem Rechtsstaatsmechanismus, ist aus unserer Sicht die Unabhängigkeit. Wir brauchen dafür neue Strukturen, die unabhängig, auch parteineutral bewerten, wo haben wir Probleme und wo haben wir keine Probleme. Und das ist dann übrigens auch nicht nur ein Thema für Mittelosteuropa. Wenn wir das machen, dann müssen sich alle Staaten der EU diesen Check, dieser Prüfung unterziehen. Aus unserer Sicht ist es notwendig, ist es richtig, das zu machen. Wir sind eine Wertegemeinschaft und das muss auch umgesetzt werden.
Lass es uns trotzdem mal konkret machen. Das Europäische Parlament muss ja am Ende auch zustimmen. Sie sind ja Chef der größten Fraktion dort. Ist das also quasi eine Bedingung? Ohne die Verknüpfung an die Rechtsstaatlichkeit wird auch das Europäische Parlament solchen Maßnahmen nicht zustimmen?
Das sind unsere Forderungen. Wir haben eine klare Bedingung formuliert als Parlament in der Resolution, parteiübergreifend, vor 2 Wochen, und das ist die Demokratie. Sprich, es darf kein Budget aufgestellt werden, das nicht vom Europäischen Parlament, von den gewählten Abgeordneten freigegeben wird. Das ist die wirkliche rote Linie, die wir definiert haben. Und bei dem Rule of Law, beim Rechtsstaatsmechanismus, werden wir Druck machen. Da wird es unsere zentrale Forderung sein. Wir müssen jetzt schauen, was bei den Ratsberatungen dabei rauskommt, aber für uns ist es ein wichtiges Ziel.
Aber das heißt, es ist keine Bedingung.
Wir haben es in unseren Resolutionstexten sozusagen als Gesamtparlament, als zentrale Forderung mit erwähnt. Und ich sagte eben, die rote Linie ist die Demokratiefrage. Wie weit wir da gehen werden, werden jetzt die nächsten Beratungen zeigen. Es kommt ja ganz auch entscheidend darauf an, wie die Ausgestaltung dann dieses Rechtsstaatsmechanismus ausschaut. Das werden wir uns sicher genau anschauen.
Noch kurz, es geht um viele Detailfragen auch. Es gibt viele Positionen. Ist da eine schnelle Einigung, die ja viele auch wünschen, ist die wirklich möglich?
Wo ein Wille, da ist ein Weg. Und deswegen, wenn jetzt das Momentum von allen erkannt wird, dass wir in der Krisenzeit der europäischen Wirtschaft auf Orientierung und Mut machen müssen, Orientierung geben und Mut machen müssen, dann ist auch eine schnelle Einigung möglich. Ich glaube, dass wir heute mit dem Vorschlag der Kommission bereits einen großen Schritt hingehen zu diesem Kompromiss. Es wurden alle gehört, es wurden alle eingebunden. Und deswegen erhoffe ich mir schon, dass im Junirat der Wille da ist, abzuschließen. Vor der Sommerpause täte es uns gut, wenn die Wirtschaft Klarheit hat.
Sagt der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber. Herr Weber, danke schön für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke mich.